Alles, was du über Keto, Low Carb und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan.
Mein heutiger Gast ist Kyra Kaufmann. Sie ist Heilpraktikerin, Buchautorin und die Jodexpertin im deutschsprachigen Raum. Durch ihre Bücher versucht sie, auf die Bedeutung von Jod aufmerksam zu machen und auch vor allem Fachleute aufzuklären. Doch in unserem Interview geht es nicht nur um Jod, sondern um die Fruchtbarkeit der Frau und im Besonderen der Frau über 40. Beruf, Ausbildung, ungünstige Lebensumstände, ein fehlender Partner. Es gibt viele Gründe, warum es für zahlreiche Frauen oft erst später im Leben möglich ist, sich für ein Kind zu entscheiden. Auch schon immer mehr junge Frauen sind von Fruchtbarkeitsstörungen betroffen. Doch die Herausforderungen ab 40 sind einfach nochmal andere. Wir sprechen über die Gründe für Fruchtbarkeitsstörungen unabhängig vom Alter, welche Laborwerte oft unbeachtet bleiben, das goldene Dreieck von Schilddrüse, Nebennieren und Eierstöcke und was besonders ab 40 anders wird. Mehr spannende Interviews und interessante Videos findest du auf meinem YouTube-Kanal. Du kannst diese Folge auch als Audio-Podcast über alle Podcast-Dienste, iTunes und Spotify. Omega-3-Fettsäuren sind essentiell für Leistungsfähigkeit und für einen gesunden Körper. Doch in der heutigen Zeit ist es oft schwierig, genügend davon aufzunehmen, denn sie finden sich vor allem in fettem Fisch aus den kalten Gewässern des Nordens. Doch was ist, wenn Fisch nicht so deins ist und du willst dennoch nicht auf die Performance-Fettsäuren verzichten? Nichts leichter als das. Genau dafür hat Brain Effect Essentials Vegan Omega 3 entwickelt. Omega 3 aus Algenöl ist das einzige pflanzliche Omega 3, das gleichwertig ist wie Omega 3 aus Fischöl. Es liefert DHA und EPA. DHA gibt deinem Gehirn genau das, was es braucht, um richtig gut zu funktionieren. EPA ist die ideale Ergänzung zu DHA und unterstützt zum Beispiel dein Herz. Brain Effect ist der führende Hersteller von Performance Food in Deutschland und sie haben sich vor allem auf die Bereiche Energie, Konzentration, Schlaf und Wohlbefinden konzentriert. Alles, was nötig ist, um das eigene Potenzial voll entfalten zu können. Mit dem Rabattcode KETO20 bekommst du auf Vegan Omega 3 und auf alle anderen Einzelprodukte im Brain Effect Shop 20% Rabatt. Du findest den Job unter www.brain-effekt.com. Liebe Kyra, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
Ja, hallo liebe Julia, ich freue mich wieder dabei zu sein.
Ja, ich freue mich auch, dass ich dich da wieder begrüßen darf. Das letzte Mal haben wir über Jod gesprochen. Dein Kernthema oder dafür, wofür du wahrscheinlich weit und breit bekannt bist. Wirklich die Jod-Expertin in Deutschland, wo du auch immer wieder auch jedes Jahr einen Kongress machst dazu. Aber unser Thema heute soll die Fertilität, also die Fruchtbarkeit sein. Und wir wollen uns, weil das einfach sonst das Thema einfach zu groß wäre, mit der Frau beschäftigen und der Kinderwunsch und ja, Kinderwunsch ist etwas, was natürlich sehr, sehr viele Frauen beschäftigt und die Zeit, wann Kinder zur Welt kommen, sozusagen, hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten nach hinten verschoben. Also oft schon in Mitte 30 bis dann auch noch 40 und älter. Das hat sicherlich einige, zum Beispiel die Gründe, dass viele Frauen, dass eine Ausbildung gemacht wird, dass man später in den Berufsalltag einsteigt, dass man eine Karriere sich aufbauen möchte und auch muss natürlich. Es ist auch so, dass viele Familien, dass man ja mit einem Gehalt nicht mehr auskommt. Das heißt, es ist einfach auch neben der persönlichen Entwicklung und dem Wunsch, sich persönlich weiterzuentwickeln, natürlich auch oft ein finanzieller Hintergrund. Diese Sachen beeinflussen einfach, dass sich in den letzten Jahrzehnten oft das Alter der Mütter nach hinten verschoben hat. Und ein Thema, über das wir jetzt in unserem Podcast heute sprechen werden, ist vor allem, was eben genau die Mütter betrifft, die oder die Frauen betrifft, die mit ab 40 oder 40 plus noch schwanger werden möchten. Und vor allem, was muss man da machen, was gibt es da zu beachten, nicht nur vielleicht auf der Vorbereitungsseite, sondern natürlich auch, was verändert sich hormonell und wieso ist es jetzt gerade so schwierig. Aber bevor wir jetzt sozusagen richtig tief ins Thema einsteigen, warum beschäftigt dich persönlich jetzt dieses Thema und wie kommst du dazu?
Ja, ich bin selbst Betroffene sozusagen. Ich bin das erste Mal mit 42 Mutter geworden und ich wollte eigentlich nie Kinder haben. Ich muss es einfach gestehen. Also ich bin halt jemand, der gesagt hat, oh, ich bin begeisterte Tante von vier Nächten und Neffen und Nichten und Kinder. Ich war so in meinem Beruf involviert und habe so viel gemacht und irgendwie war ich so glücklich. Ich habe gedacht, nee, Kinder brauchst du nicht. Dann wurde ich schwanger aus Versehen, muss man ganz klar sagen. Und war 42, war geschockt und unser ältester Sohn wird jetzt 7 und ich habe dann dann haben wir gesagt, ach, nach 1-2 Jahren, das ist ja blöd, wenn er Einzelkind bleibt, wir versuchen es. Und und ich wurde dann auch fast sofort wieder schwanger und der zweite Sohn ist jetzt mittlerweile 4. Und aus der Erfahrung heraus und auch aus der Begleitung, vor allen Dingen auch in meiner Praxis von Kinderwunschpatienten, und die werden im Durchschnitt älter. Ne? Also es ist nicht so, dass wir, natürlich haben wir auch Paare in der Praxis, die sie versuchen seit 5 Jahren, sind jetzt Mitte 30, aber letztendlich ist bei vielen Frauen, die vielleicht auch erst Ende 30 ihren Lebenspartner finden oder in irgendeiner Form sich binden oder sich neu binden. Das war zum Beispiel bei mir auch der Fall. Also bei mir, ich war schon mal 18 Jahre vorher verheiratet. Also es sind halt alles so Dinge, was heute ganz normale Lebensabschnitte sind, dass man eigentlich erst später sich mit dem Kinderwunsch beschäftigt. Ja, also wie gesagt, wie du gesagt hast, aus finanziellen Gründen, viele Frauen sind heute viel, viel besser ausgebildet. Also rein statistisch, habe mir die Statistiken angeguckt, als meine Mutter mich bekam, also Anfang der 70er Jahre, war es so, da war das Durchschnittsalter der Erstgebärenden bei 21 bis 22 in Deutschland und jetzt ist es immerhin 29 der Erstgebärenden. Also es hat sich schon nach hinten verschoben. In einigen Ländern, wie zum Beispiel Italien und in Spanien, ist es sogar noch höher, da liegt es bei fast 35 Jahren. Also wir sind in Deutschland da nicht die ganz Späten, aber tendenziell immer mehr Mütter bekommen erst mit 35 sowieso, aber auch mit 40 plus ihre Kinder. Und das wäre ja gar nicht so problematisch, wenn das mit der Fruchtbarkeit und dem Kinderwunsch sich so quasi adäquat abdecken ließe. Aber es ist dann tatsächlich so, dass auch ab 35 die Fertilität, oder eigentlich ganz genau genommen ab 30 schon, die Fertilität nachlässt. Ja. Und damit beschäftige ich mich. Ich beschäftige mich damit, was kann man selbst tun, um seine Fruchtbarkeit zu verbessern, lange zu erhalten. Das wäre jetzt auch für Frauen, die sagen, okay, ich bin jetzt Mitte 30, aber möchte jetzt noch promovieren und noch jetzt kein Kind. Was muss ich tun, damit ich außer Social Freezing, also das ist für mich jetzt mal keine Option, ne? Also sich Eizellen nehmen zu lassen, einzufrieren und dann vielleicht irgendwann aufzutauen, sondern dann zu gucken, was kann ich in meinem Lebensstil machen, damit meine Eizellen, die Frau hat ja Eizellen, die sind von Geburt an, beziehungsweise vom ersten Lebensjahr an mitgegeben, anders als beim Mann, das müssen wir als Frauen sagen, wir haben eine besondere Verantwortung, dass die Eizellen sind schon irre lange und irre alt, also meine werden fast 50 und die sind halt natürlich auch den ganzen Lebensstil, Lastern ausgesetzt, den man so mitgemacht hat in seinen letzten Jahrzehnten. Beim Mann ist es so, die Spermien werden ständig neu produziert. Ne? Also deswegen, Frauen müssen mehr tun. Es ist leider so und deswegen ist das Thema weibliche Fertilität auch ein eigentlich spannenderes als ein Mann, der ständig nachproduziert.
Ja, ja, und ich denke mal halt, bei der Frau ist es ja nicht nur jetzt das Ei selber, sondern ja, dann muss es sich einnisten und ganz die Gebärmutter, genau, und dann die ganze Schwangerschaft. Also da geht es sozusagen noch um viel mehr.
Ganz komplexe Prozesse.
Genau.
Es geht um das Ei selber, was natürlich altert mit der Zeit. Ne? Wie kann man die Alterung der Eizelle verhindern oder die vorzeitige Alterung? Wir altern alle. Aber dass man das Ei nicht vorzeitige Schäden nimmt an der DNA vor allen Dingen. Ne? Und natürlich, wie lässt sich dann, die Befruchtung ist ja eine Sache, aber oft scheitert es an Dingen wie Einnistung, ja, dass die Einnistung nicht läuft oder die Weiterentwicklung des Embryo nicht läuft. Und das sind alles Prozesse, die bedacht werden müssen,
wenn man
die Fertilität sich anguckt.
Was sind jetzt deiner Meinung nach, also du hast ein bisschen was schon angesprochen, aber sind deiner Meinung nach die häufigsten Gründe für die Fruchtbarkeitsstörung, also Fertilitätsstörung? Vielleicht kannst du sogar noch vorgreifen, also oft, oder es ist ja eben so, dass eigentlich auch immer mehr junge Frauen davon betroffen sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass da eine große Überschneidung ist, also dass ähnliche Gründe dafür vorliegen. Und damit sicherlich auch ganz viele junge Frauen jetzt auch ganz, ganz viel mitnehmen können, weil ich denke mir, Lebensstil und wie ich verhindern kann, Schäden an der DNA zu verhindern oder vorzeitige Alterung, das wird sicherlich auch natürlich ja für jüngere Frauen betreffen, beziehungsweise muss ich da ja eigentlich schon die Maßnahmen setzen am besten. Aber jetzt, was sind deiner Meinung generell Gründe für Fertilitätsstörungen, also generell und dann im Speziellen jetzt ab 40, was verändert sich da?
Ja, generell, das betrifft ja alle Frauen, würde ich sagen, die Fruchtbarkeit nimmt tatsächlich ab, sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Bei Männern auch wirklich anhand, gut messbar anhand von der Verschlechterung der Spermiogramme. Bei Frauen ist es so, dass nach dem, was ich jetzt so in den letzten Jahren hier an Informationen und Erfahrungen gesammelt habe, dass man einerseits sagen muss, es ist der eigene persönliche Lebensstil, Stichwort Ernährung und Schlaf. Das sind so die zwei Kernpunkte, die möchte ich auch gleich kurz nochmal erläutern. Und wir haben eine massive Umweltbelastung, die auch auf die Fruchtbarkeit einwirkt. Das heißt, da kann man jetzt niemandem die eigene Schuld in Anführungsstrichen geben. Das sind Umweltbelastungen, vor denen wir uns kaum schützen können. Das sind Schwermetalle in unserem Essen. Wenn wir einen Apfel essen, ist da Aluminium drin. Wenn wir Reis essen, unter Umständen ist es Arsen. Quecksilber spielt auch noch eine Rolle. Also einerseits das ganze toxische Umfeld, in dem wir leben, das sich wirklich auch in den letzten Jahren trotz Umweltkampagnen, Grüne und nicht verbessert hat, sondern tendenziell verschlechtert hat. Die Belastung im Wasser ist enorm, etc. etc. Dann haben wir eine Unmenge an chemischen Substanzen, die auch im Fruchtwasser nachgewiesen werden. Also ein Embryo schwimmt in einer Kloake von Chemie von über 2000 verschiedenen Substanzen, wo wir auch gar nicht wissen, was das mit dem Embryo letztendlich macht. Ne? Aber es hat auf jeden Fall endokrinologische nachteilige Effekte. Also das zum einen, dann da ist halt wirklich ein Faktor, wo man sagen kann, da kann man kaum was machen. Man kann ja jetzt schlecht sagen, ich ziehe jetzt auf die Bahamas oder sonst wohin in die Walachei und um mich vor Umweltgiften zu schützen. Man kann höchstens durch, wie gesagt, Auswahl an Produkten, an Biokost, an Kosmetika und so weiter und Haushaltspflegemittel versuchen, sein eigenes Umfeld möglichst giftfrei zu halten. Und das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn man weiß, dass so viele Dinge allein schon in Kosmetika endokrinologisch, also auch das Hormonsystem, nachteilige Wirkung hat. Aber worauf jeder eigentlich achten kann, und das sind ganz wichtige Dinge, ist zum Beispiel der Schlaf. Schlaf ist so essentiell für die Fruchtbarkeit. Ja, glaubt niemand mehr, weil die Leute machen die Nächte durch. Wir sind ja, wir können ja bis abends Netflixen und so weiter und spät nachts. Aber Schlaf und auch das Thema Licht hat einen massiven Einfluss auf unsere sogenannten zirkadianen Rhythmen. Wir sind alle von bestimmten Rhythmen gesteuert. Frauen wissen das. Frauen haben normalerweise monatlich ihre Periode und haben da deswegen schon einen Monatszyklus. Wir sind hormonell gesteuert, auch im Tageszyklus, Cortisolausschüttung, Schilddrüsenhormone, alles unterliegt einer inneren Uhr. Und diese innere Uhr, wird ganz schnell verstellt. Ich will jetzt gar nicht mit viel Physik und so weiter langweilen, aber durch nicht ausreichenden Schlaf, was in Kombination natürlich oft mit Lichtverschmutzung einhergeht. Das heißt, zu viel Blaulicht am Abend aus dem Rechner zum Beispiel, wenn man keinen Filter drauf hat, das ganz normale Licht aus dem Fernseher, das ganz normale Licht aus bestimmten Lampen, hat einen Einfluss, einen nicht direkt fühlbaren Einfluss. Wenn wir Schmerzen hätten, dann würden wir unser Verhalten sofort ändern, aber wir merken nichts unmittelbar. Aber es macht was mit unserer inneren Uhr. Das ist der Nucleus suprachiasmaticus, wenn das einfach mal nachlesen möchte. Der ist getaktet mit unserer Epiphyse. Epiphyse, der eine oder andere weiß es, ist das Hormonorgan fürs Melatonin. Und Melatonin ist unser Schlafhormon. Das heißt, wer ausreichend Schlafhormon produziert, und ich habe bislang noch keine Frau mit Fertilitätsstörungen gehabt in meiner Praxis, die normale Melatoninspiegel gehabt hätte. Ja, es ist natürlich so, ich habe jetzt keine riesen Kohorte hier gemessen, aber das, was ich sagen kann, ist, ein niedriger Melatoninspiegel ist für mich erstmal ein Hinweis, dass eine Schwangerschaft erschwerend eintreten kann. Melatonin, wie gesagt, ist ein Schlafhormon, was den Schlaf reguliert, das Einschlafen reguliert, die Schlaftiefe reguliert, das ist, glaube ich, bekannt. Was aber nicht bekannt ist, dass die Eierstöcke auch Melatonin haben. Die Eierstöcke brauchen für die Eizellreifung Melatonin. Also Melatonin hat darüber hinaus auch noch Schutzwirkung als Radikalfänger und. Aber wir wissen, ein gesunder Lebensstil fördert die Fruchtbarkeit und jetzt wissen wir auch wissenschaftlich, woran es liegt. Hohe Melatoninspiegel, also ein ausreichender Schlaf und das sind tatsächlich 8 Stunden. Wer schwanger sein will, muss sich wirklich erholt und ausreichend schlafen. Das ist von Natur auch sinnvoll, weil eine Schwangerschaft ist für den weiblichen Körper auch erstmal sehr, sehr anstrengend. Noch anstrengender ist die Zeit danach, Stillzeit und 3 Jahre nicht schlafen oder fast nicht schlafen, aber da muss man vorbauen und viele werden ja auch erstmal schwanger, wenn sie zum Beispiel in Urlaub fahren, ausgeschlafen sind und. Das hat damit zu tun. Ja, also es ist nicht unbedingt das Stresshormon Cortisol, das wird ja auch oft für nicht eintretende Fertilität verantwortlich gemacht. Es ist ganz, ganz häufig das Melatonin. Ich glaube, das ist ein Aspekt, den viele nicht kennen. Ja. Und deswegen, wir brauchen für eine richtige Eizellreifung, diejenigen, die sich mit dem weiblichen Zyklus beschäftigen, wissen, zur Monatsmitte hin reift das Ei und das muss eine bestimmte Größe haben, dieses Follikel. Ja, das ist quasi die Eihülle. Und wenn die nicht mindestens mal 2,3, 2,4 Zentimeter groß ist, also richtig ausreicht, springt da kein Ei, haben wir keinen Eisprung. Ich habe so viele Frauen Anfang 30, die keinen regelmäßigen Eisprung haben. Wird dann mit Progesteron geschmiert und so weiter, aber das macht ja keinen Eisprung. Das ist ja das, was eigentlich durch das Ei, durch das beziehungsweise durch den Gelbkörper in der zweiten Zyklushälfte produziert wird. Also wenn man wirklich sich bemüht und versucht, für eine super Schlafqualität zu sorgen, 8 Stunden ausreichend erholsamer Schlaf, ist das ein ganz, ganz wichtiger eigener Schritt, der nichts kostet für die Fruchtbarkeit.
Super spannend. Also das mit Melatonin ist sicherlich ein Aspekt, also der den meisten vollkommen unbekannt sein wird, dass es so wichtig ist.
Auch vielen Gynäkologen unbekannt.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Brauchen wir einfach nur mal googeln, Fertility und Melatonin und so weiter. Also man findet unglaublich viele Studien, wissenschaftliche Studien, das ist jetzt nicht meine Privatmeinung, um das mal ganz klar zu sagen, sondern das ist wirklich wissenschaftlich basiert und da wird man in Zukunft auch noch mehr hören.
Gibt es deiner Meinung nach noch andere Schlüssel, wie soll ich sagen, ja, Nährstoffe?
Ja. Das ist der zweite wichtige Aspekt, Mikronährstoffmängel. Ja, Mikronährstoffmängel werden in Kinderwunschzentren überhaupt nicht bedacht. Dass wir einfach zum Beispiel, nehmen wir nur einfach mal die Gebärmutterschleimhaut, die das befruchtete Ei aufnehmen muss, die braucht, um ihr eigenes Mikrobiom, also man dachte früher immer, die Gebärmutterschleimhaut oder die Gebärmutter sei steril, hat keine Bakterienbesiedlung, mittlerweile weiß man, das stimmt gar nicht, die hat auch ihre eigenen kleinen Mitbewohner, genau wie der Darm, und damit die sich gut ernähren können und gut gedeihen können, brauchen die Nährstoffe. Und da ist es ganz häufig, man kann das Mikrobiom der Gebärmutter messen mittlerweile, wenn man unter Fertilitätsstörungen leidet. Und da kommt häufig raus, dass das Mikrobiom der Gebärmutter nicht stimmig ist und das liegt in aller Regel an einer falschen Ernährung. Die Zellen brauchen einfach guten Boden, wie in der Natur sonst auch üblich, einen guten Boden. Wenn man eine Pflanze oder eine Tomatenpflanze großziehen möchte, dann gibt man auch Dünger, da gibt man gute Erde, gibt man Wasser, gibt man Licht. Und bei der Gebärmutterschleimhaut ist das nicht anders. Eigentlich logisch, wenn man drüber nachdenkt. Und da ist A und O sind Fettsäuren, die wir brauchen. Wir brauchen Vitamin D, wir brauchen Vitamin A. Alles Mikronährstoffe, die zumindest nicht optimal bei den Menschen vorhanden sind. Vitamin D, das hat sie rumgesprochen, nehmen viele ein mittlerweile. Aber alleine mit Vitamin D kommen wir nicht weit. Das ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung, um schwanger zu werden. Und wir brauchen vor allen Dingen Omega-3-Fettsäuren, DHA, EPA und Vitamin A, unter anderem auch die B-Vitamine. Alles nur für die Gebärmutterschleimhaut, dass sie sich wirklich auch gut aufbaut qualitativ und ein Aufnahmebecken, muss man ja sagen, muss man sich vorstellen, für die kleine Eizelle, die Befruchtete darstellt.
Ja,
ja, das zum einen. Wir brauchen brauchen Jod. Wir brauchen Jod zum Beispiel. Ich bin schon wieder bei Jod, aber will ich jetzt gar nicht herumreiten. Wir brauchen auch Jod für die Eizellreifung. Wir brauchen die Folsäure. Wir brauchen Vitamin B6, dass das Gelbkörperhormon ordentlich arbeitet. Frauen, die jahrelang die Pille genommen haben und dann plötzlich die Pille absetzen, merken häufig, Mensch, jetzt habe ich 38 Jahre die Pille genommen, will schwanger werden und jetzt klappt's nicht. Ja, das ist ganz, ganz häufig das sogenannte Post-Pill-Syndrom. Die Periode stellt sich nicht mehr ein, die Eierstöcke waren stillgelegt, die waren jahrelang quasi scheinschwanger und jetzt funktioniert nichts. Nicht nur das, sondern auch die Vitamin-B-Speicher sind entleert durch die Pille und dann geht erstmal gar nichts. Und je länger wir die Pille genommen haben, so ist das wirklich. Ich habe wirklich Frauen, die seit dem 11. Lebensjahr die Pille nehmen. Ja, das ist wirklich jetzt nicht übertrieben und unglaublich lange und ohne Unterbrechung und dann plötzlich sagen mit 38, ja, ich möchte schwanger werden und wundern sich, dass die Periode nicht einsetzt. Ne? Kann eigentlich gar nicht. Ja, das ist mehr ein Wunder. Das sind halt wirklich verschiedene Mikronährstoffe, die man gut im Blut ja testen kann und einfach nachweisen kann. Das empfehle ich auch jedem, der sagt, ich werde nicht schwanger, bevor man ein Kinderwunschzentrum eine ICSI-Behandlung angeht. Oder auch wenn man eine ICSI-Behandlung angehen möchte, wäre das natürlich auch, ist ja auch keine Garantie. Die haben auch noch nicht mal, ich glaube, 40% Erfolgschancen, dass man seine eigenen Chancen erhöht, wenn man halt den Körper mal optimal ernährt.
Ja.
Und das ist nicht nur die Mikronährstoffe, die ich gerade genannt habe. Da spielt auch Selen eine Rolle, Zink spielt eine Rolle, Mangan spielt eine Rolle, auch bei den Männern vor allen Dingen. Und letztendlich muss einem klar sein, ich will neues Leben in die Welt setzen und da sollte auch der Körper insgesamt top in Schuss sein. Das heißt, eine Art, ich sag mal, Reset, Entgiftung vorher mal stattfinden. Mal gucken, hat man noch Restamalgam in den Zähnen, das sollte vielleicht mal auch entfernt werden, das ist ein guter Zeitpunkt. Weil erstens hat man später keine Zeit dafür und je weniger Giftbelastung im Körper ist, auch das ist ein Thema, was wir in unserem Buch beleuchtet haben, desto schneller wird man schwanger. Und es ist halt so, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, die Uhr arbeitet gegen uns ab 40. Ja, also eigentlich ab 35. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wenn jemand 32 ist und sich entscheidet, mit seinem Partner schwanger zu werden oder schwanger werden zu wollen, dann kann man sagen, ja, tiefenentspannt, ne? Machen wir mal, gucken wir mal 2 Jahre, was passiert. Das geht bei in dem Alter ab 40 nicht. Wir wissen nicht, wann die Prämenopause wirklich einsetzt und wie viel Zeit bleibt einem noch. Und da muss man einfach wirklich sagen, alle Stricke reißen, wir machen jetzt das Gesamtprogramm und optimieren uns. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
Ich meine, ich finde ja, alles, was du jetzt erwähnt hast, müsste eigentlich Standard sein für jede für jede Frau, die schwanger werden möchte. Man geht ja eigentlich spätestens ab der ersten Regel ja auch normalerweise zum Gynäkologen und ich finde es schade, dass da sehr wenig Aufklärung auf Seiten der Gynäkologen stattfindet, auch Wissen nicht vorhanden ist und man halt eigentlich überhaupt nicht schaut, auch diesen Aspekt sich anschaut, als ist die Frau überhaupt richtig versorgt oder dass durch die Pille eben B12 oder B6 erschöpft wird oder das wird ja überhaupt nicht angesprochen.
Das wird überhaupt nicht angesprochen. Mikronährstoffe spielen keine Rolle.
Ja, genau.
Auf der anderen Seite
weiß ja jeder Gärtner oder so, ich weiß nicht, warum wir immer so komisch uns abgrenzen vom Rest der Natur, ja, aber jeder Gärtner weiß, wenn ich will, dass irgendwas Gutes wächst, wie du sagst, dann dünge ich, dann schaue ich, dass das optimale Umfeld hat, aber leider finde ich, im Hinblick auf die Schwangerschaft und das Mutterwerden meiner Meinung nach viel zu wenig bewusste Vorbereitung statt.
Ganz genau.
Ja, man wird es halt einfach zufällig, ja, und wenn man es nicht wird, dann begibt man sich auf die Suche, ja, aber ja, das ist halt sehr schade, wo man vergibt sehr viel, denke ich. Ich meine, es wächst da ein Leben heran, für das man in dem Moment schon die Verantwortung hat, und da habe ich auch die Verantwortung, das bestmögliche Wachstumsumfeld zu schaffen. Und heutzutage raucht, wird nicht mehr geraucht und hoffentlich auch kein Alkohol mehr getrunken. Aber das sollte noch über das hinausgehen.
Ja, vor allen Dingen, wenn man sich als Frau bewusst ist, dass man die Mitochondrien weitergibt. Also ganz kurzer Exkurs, die Mitochondrien sind kleine Kraftwerke in all unseren Zellen und die regulieren letztendlich das Leben der Zelle. Also die Zellteilung, die Zellleistung, alles. Und die haben eine eigene DNA, also eine eigene Genetik, und alle Mitochondrien werden von der Mutter ans Kind weitergegeben, nicht vom Vater. Und wenn die Mitochondrien nicht gehegt und gepflegt sind und mitochondriale Schäden vorherrschen, geben wir die ans Kind weiter. Und das muss nicht sein. Also das muss überhaupt nicht sein. Wir können heutzutage mit unseren Methoden Mitochondrien Stati messen. Wir können die Mitochondrien therapieren. Wir können wirklich eine ganze Menge machen. Und das wäre eigentlich was man heute eigentlich auch den Patientinnen empfehlen sollte. Nicht nur den Frauen über 40. Nur wer älter ist, hat in der Regel mehr Zellschäden. Ne? Also an der mitochondrialen DNA genauso wie an der Zellkern-DNA. Da sollte man nochmal genauer hingucken. Aber letztendlich haben wir als Frauen eine viel höhere Verantwortung für das zukünftige Leben. Nicht nur, weil wir es auch austragen, fast 10 Monate, sondern einfach, weil wir von uns mehr weitergeben in Relation als ein Mann. Also ich meine jetzt von der Genetik her. Die Genetik der Mitochondrien spielt eine übergeordnete Rolle gegenüber der Genetik im Zellkern. Das wissen wir. Und also Nährstoffmängel sind ein Riesenthema, muss man sagen. Auch wenn es immer in den Zeitungen heißt, nö, es gibt keine Mikronährstoffmängel heutzutage, sind alle top versorgt, dann sage ich ihm, okay, gehe ich jede Wette drauf ein, wir machen einfach mal einen Vitamin-A-Test, wir machen Omega-3, DHA-EPA-Test, wir machen einen Vitamin-D-Test und Jod-Test. Und bei vielen, vielen anderen können wir auch noch Aminosäurenmängel testen, auch wenn man sich gut ernährt, weil wir einfach einen erhöhten Verbrauch haben, zum Beispiel durch Stress. Ja, Stress raubt uns so viel. Ja, also das ist einfach Dauerstressbelastung, belastet nicht nur unser Immunsystem, sondern auch unseren Mikronährstoffspeicher. Und B6 geht in den Keller, Zink geht in den Keller etc. Und dann soll man noch schwanger werden. Das geht physiologisch schon gar nicht. Ja, das geht nicht. Und da hat sich die Evolution sicherlich auch was bei gedacht, dass jetzt in voller Stresslage nicht jeder schwanger wird.
Ne? Ja, ja. Was sind jetzt deiner Meinung nach noch die speziellen Aspekte wirklich ab 40? Weil vieles, was du jetzt gesagt hast, natürlich gilt natürlich ab 40 auch. Und wir haben auch mehr Lebensjahre Zeit, Zellschäden zu kumulieren. Mängel werden sich natürlich auch, werden auch nicht meistens nicht besser, wenn man älter wird. Aber was würdest du sagen, ist jetzt ganz besonders, wenn es um die späte Schwangerschaft geht, wichtig?
Da ist es vor allen Dingen wichtig, dass wir einen regelrechten Zyklus entweder noch haben oder ihn wiederherstellen. Das geht tatsächlich. Also wir brauchen als Frau, um schwanger zu werden, einen Zyklus. So. Das heißt, wir brauchen ganz normal einen Eisprung, ungefähr in der Mitte des Monats, einen Monatszyklus, und dann nach dem Eisprung auch einen funktionierenden Anstieg vom Progesteron und nochmal einen leichten Peak vom Östrogen vielmehr, um dann in der zweiten Zyklushälfte dann die Möglichkeit einer Schwangerschaft für den Körper in Betracht zu ziehen. Was man häufig sieht, ist eine funktionelle Störung im Bereich des Zyklus. Das heißt, wir haben oftmals nicht mehr regelmäßige Eisprünge, manchmal nur noch viermal im Jahr. Das vermindert natürlich die Chance. Oder wenn ein Eisprung stattfindet, ist das Gelbkörperhormon so schwach, dass kein wirklicher Anstieg stattfindet und damit halt auch keine Schwangerschaft. Also eine Gelbkörperhormonschwäche verhindert eigentlich den Eintritt einer Schwangerschaft. Wenn man jetzt nicht andere schwerwiegende Krankheiten hat, wie Endometriose oder polyzystisches Ovarialsyndrom, das sind nochmal Spezialfälle, die Gott sei Dank nicht so viele Frauen betreffen, aber immerhin 2-3% der Frauen erkranken an diesen gynäkologischen Störungen und haben da zusätzliche Probleme. Aber eine normale, ich sag mal, normale, gesunde Frau hat häufig schon also Funktionsstörungen im Zyklus und die sind gekoppelt, und da spreche ich ganz gerne vom goldenen Dreieck, mit der Schilddrüse und der Nebenniere. Das heißt, wenn ich früh, so ab 38, schon unregelmäßige Zyklen feststelle bei der Patientin, sehe ich häufig auch suboptimale Werte im in der Schilddrüsenfunktion. Also Schilddrüsenunterfunktion ist extrem weit verbreitet. Ja, also ich glaube, jede dritte Frau in Deutschland nimmt Schilddrüsenhormone ein. Tendenz steigend, wenn man sich den Arzneimittelreport des letzten Jahres anguckt. Unfassbar, ja, die Verkaufsmengen an L-Tyroxin. Keiner fragt, wie kann es sein, dass unsere Schilddrüse national am Tropf hängt, sozusagen, ja. Und natürlich ein Organ, was in der Schulmedizin überhaupt keine Rolle spielt, die Nebenniere. Ja, also das, ja, ist ein Organ, das wird nicht diagnostiziert. Also da muss schon ganz viel passieren, da muss schon der Verdacht im Raum stehen auf Phäochromozytom oder Addison. Wenn dann mal, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland gibt es eh kaum Endokrinologen, sich da jedermann mal erbarmt, aber da muss man schon als Notfall mit einer hypertensiven Krise ins Krankenhaus kommen, bevor man da mal auf die Nebenniere kommt. Aber letztendlich, ein Cortisolmangel ist für die meisten gar nichts. Ja, also oftmals sehe ich ja nicht nur Störungen im Bereich von Cortisol DHEAS, also neben ihren Rinnenhormone, die natürlich eng verbunden sind mit dem Hormonhaushalt. Ja, also wir sind über die Achse Progesteron verbunden. Progesteron wird in der Nebenniere produziert und im Gelbkörper und ist das Vorläuferhormon für alle Geschlechtshormone und für Cortisol. Ja, damit, das sind die verbunden. Und Progesteron wiederum hat einen Einfluss auf die Schilddrüsenhormone. Deswegen ist es ein goldenes Dreieck. Alle drei Parteien spielen hier eine Rolle. Und wenn irgendwo eine Schwäche drin ist, haben wir auch im anderen System eine Schwäche und das andere System muss es ausbaden. Deswegen immer gucken, wenn Zyklusstörungen so früh auftreten, wo ist da noch irgendwas nicht in Ordnung? Und häufig finden wir eine Schilddrüsenunterfunktion. Es muss gar kein Hashimoto sein, so weit müssen wir gar nicht gehen. Ganz häufig finden wir halt auch Störungen in der Cortisol, im Cortisol-Tagesverlauf oder komplette Erschöpfung der Nebennierenrinde mit absolutem Cortisolmangel. Das ist vor allen Dingen nach Phasen von massivem, jahrelangem Stress der Fall. Burnout genannt. Das ist wirklich der körperliche Burnout und das braucht lange Zeit, um zu regenerieren. Und wenn wir lange, lange Zeit das Cortisol verpulvert haben, durch Dauerstress, durch Ärger mit dem Chef, durch mit den Nachbarn und den Kollegen und dem Ehemann, dann wird unser Progesteron quasi umgeleitet ins Cortisol, beziehungsweise Pregnenolon wird umgeleitet ins Cortisol, die Vorstufe der ganzen Hormone, und wir haben gar kein Progesteron mehr übrig. Und dann irgendwann sinkt das ab, das Cortisol, und wir haben Cortisolmangel, die Nebennieren Zellen haben sich erschöpft. Und das ist sehr weit verbreitet bei diesen scheinbar unerklärlichen Fertilitätsstörungen, wo man sagt, ich bin doch top gesund, man findet nichts, aber ich werde nicht schwanger.
Ja.
Ja, das ist es.
Wahnsinn. Und das würde gleich sozusagen überleiten zu meiner nächsten Frage, nämlich vielleicht, du hast schon viele Punkte gesagt, oder vielleicht auch sozusagen nochmal zusammengefasst, weil die Frauen, die zu dir in die Praxis kommen, die haben ja wahrscheinlich schon eine sehr lange Odyssee von einem Spezialisten zum anderen, eben vom Gynäkologen zum Endokrinologen und vielleicht auch schon Kinderwunsch, Kliniken hinter sich und es wird nichts und es wird nichts. Man findet sozusagen nichts organisch, ist alles da,
genau,
und so weiter.
Genau.
Und dann landen sie bei dir.
Ja.
Du kriegst dann auch immer nur die schweren Fälle sozusagen. Aber wie gehst du da vor? Was ist da dein, dein Weg, worauf schaust du da in erster Linie? Und
ich gucke wirklich tatsächlich, wenn jemand mit einer unerklärlichen Infertilität kommt, wie du schon sagtest, also ich bin durchgecheckt, ich habe weder eine Endometriose, noch habe ich ein PCOS, noch habe ich irgendwas anderes organisches und ich werde nicht schwanger, bei meinem Mann stimmt auch alles, gucke ich mir tatsächlich das Zusammenspiel von Schilddrüse, Nebenniere und Eierstöcken an und das über ein Labortest. Ich lasse aber auch die Patientinnen über einen ganzen Monat die Basaltemperatur messen. Das ist eine sehr, sehr einfache, aber sehr aussagekräftige Methode. Das heißt, die Frauen messen morgens im Bett schon ihre normale Körpertemperatur. Das heißt, bevor man sich aufgeregt hat, Kaffee getrunken hat, sondern wirklich noch im Bett vorm Aufstehen. Und da ist für mich erstmal interessant zu sehen, wie ist die Basistemperatur. Das ist die in der ersten Zyklushälfte, quasi ab Einsetzen der Periode, Tag 2, hat man so eine Standardtemperatur. Nach Eisprung, nach erfolgtem Eisprung sollte die Körpertemperatur etwas steigen. Daran kann man auch festmachen, ob ein Eisprung stattgefunden hat. Und ich sehe anhand der Basaltemperatur auch, ob der Gelbkörperhormon ausreichend gebildet wird oder vorzeitig abfällt. Also ob vorzeitig abfallende Basaltemperatur zeigt mir, ist Progesteronmangel vorhanden. Das lässt sich dann nochmal verifizieren durch Labordiagnostik, aber ich weiß dann, wir haben eine Untertemperatur, mit einer Untertemperatur ist sehr schwer schwanger zu werden. Wir haben interessanterweise, unsere Körpertemperatur ist ja mit 37 Grad definiert und das hat ein Leipziger Arzt 1850 mal festgestellt. Der hat quasi ganz Leipzig vermessen, finde ich ganz interessant, und hat damals gesagt, die meisten gesunden Leipziger haben eine Basaltemperatur von 37 Grad. Heute, 150 Jahre später quasi, ist die Körpertemperatur fast 1 Grad niedriger. Ja, also der hat sich nicht vermessen, das weiß man, das wurde auch nochmal überprüft, sondern wir sind nicht mehr in der Lage, klar, ein Volk von Schilddrüsenkranken, dank Fluorid etc., unsere normale Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Das ist nicht nur fatal für die Fortpflanzung, sondern halt unsere ganze Enzymtätigkeit, alles hängt an einer guten Temperatur und die sollte schon zwischen 36,8 und 37 Grad liegen. Und zwar jetzt nicht unter der Achsel gemessen, sondern entweder im Mund, also oral, rektal oder vaginal gemessen. Kann man sich aussuchen. Man sollte nur immer an derselben Stelle messen und nicht mal hier, mal da. Es gibt ja alle möglichen Varianten. Sondern sich dann schon auf eine Stelle einigen. Und dann kann man schon mal eine ganze Menge sehen. Es gibt gute Möglichkeiten durch Phytotherapie, durch Regulationstherapie, durch Schlaf, ganz, ganz wichtig, Schlaf ist so das A und O, um diese drei Organe wieder in Einklang zu bringen, weil die werden übergeordnet gesteuert vom Nucleus suprachiasmaticus. Und Melatonin ist zum Beispiel der Gegenspieler von Cortisol. Ja, also Melatonin kann das Cortisol erhöhtes senken und die Nebennierenrinde stärken. Aber wir brauchen halt da dann ein ganzheitliches Programm, mit allem, was wir brauchen, also Mikronährstoffe ist die Basis natürlich, ohne Bau- und Betriebsstoffe kann keine Zelle arbeiten, aber wir brauchen Regulationsstoffe, das ist sind Ashwagandha zum Beispiel, das kann sein der Mönchspfeffer, das kann aber auch sein, dass ich Traubensilberkerze einsetze oder dass ich einen Frauenmantel einsetze, also verschiedene Phytotherapeutika, die dann regulierend wirken. Ne? Auf ein Zusammenspiel, nicht ein Gegeneinander der drei Organe. Und das führt manchmal, ich habe jetzt heute Morgen noch eine Patientin hier gehabt, die hat 3 Jahre versucht, schwanger zu werden und bei ihr war es so schnell, also die kam zu mir im Anfang Februar, da habe ich Blut abgenommen, Vitamin D im Keller, ja, nichts eingenommen, kannte sie nicht, Ferritin bei 9, also Eisenspeicher, ja, Selenmangel, Zinkmangel, Jodmangel und, ja, ist jetzt schwanger, 10. Woche. Also manchmal geht's schnell und hat außerdem noch ein Hashimoto, wo man gesagt hat, wird eh nicht klappen, aber man kann wirklich viel, viel machen und da sind einfach die Möglichkeiten viel zu unbekannt.
Ja. Ich finde es halt einfach immer wieder faszinierend, aber es ist natürlich, ich sage auf deiner Seite natürlich auch wieder logisch, weil der Körper ist halt nicht in Compartments getrennt und alles funktioniert nur in seinem, das beeinflusst sich nicht gegenseitig. Der Körper ist nun mal ein komplexes System und ein jedes komplexe System, da sind viele Interaktionen auf tausende verschiedene Interaktionen und alles beeinflusst alles, was es auf der einen Seite auch so schwer vorhersagbar macht, aber auf der anderen Seite auch so spannend natürlich. Und da sehe ich halt die größte Schwäche der klassischen Schulmedizin, die Einteilung in Compartments. Ja, und dass der Kardiologe kümmert sich nur ums Herz und der Endokrinologe nur um die Hormone. In Wirklichkeit müssten alle zusammenarbeiten.
Ja,
und dass man nicht ein Spezialist in allem sein kann, ist auch klar. Aber diese Vernetzung fehlt meiner Meinung nach. Da absolut.
Ja.
Und da ist noch ganz viel Verbesserungspotenzial wirklich da, um in allen Bereichen, egal ob das jetzt um Fertilität geht oder um metabolisches Syndrom oder sonst was, wir müssen, diese Disziplinen müssen viel enger zusammenarbeiten.
Ja, ganz genau.
Du hast jetzt eben schon viele Tipps und auch erwähnt, du hast schon gesagt, worauf es ankommt. Ich würde gern sozusagen, um den Bogen zu spannen und um es einfach nochmal abzuschließen, ein bisschen unser Thema. Was würdest du sagen, sind deiner Meinung nach so die wichtigsten Sachen für eine Frau, die 40 oder ein bisschen oder älter ist, die in einer ähnlichen Situation ist, wie du warst, die eben jetzt nochmal oder als erstes Mal schwanger werden möchte? Was wären deiner Meinung nach so die wichtigsten Sachen, aber vielleicht auch ganz aus deiner eigenen, ganz persönlichen Erfahrung?
Erstens keine Panik, keinen Stress aufzubauen. Ja, also wir können die Wechseljahre herauszögern. Wir können auch eine sogenannte Prämenopause mit scheinbar schlechten Anti-Müller-Hormonwerten wieder rückgängig machen. Das sind auch so Themen. Ne? Also viele lassen sich dann von ihrem sogenannten Fertilitätsfaktor Anti-Müller-Hormon, das ist ein Blutwert, den man dann häufig bei den Frauen bestimmt und dann ist der nicht hoch genug und dann heißt es, sie werden wahrscheinlich nicht mehr schwanger. Das ist so nicht der Fall. Das kann man nicht pauschal sagen. Also sich auch nicht von irgendwelchen Statistiken oder halt auch Blutwerten jeck machen lassen, sondern wirklich zu sagen, in welchem Zustand bin ich? Bin ich in einem optimalen Gesundheitszustand? Bin ich optimal ernährt? Bin ich optimal fit körperlich? Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wo gibt es Verbesserungsmöglichkeiten? Wie gesagt, habe ich ständige Darmprobleme? Habe ich ständige Zahn-Darm-Probleme? Habe ich irgendwelche anderen chronischen Erkrankungen? Ist meine Schilddrüse nur scheinbar gut eingestellt oder habe ich wirklich eine optimale Schilddrüsenfunktion? Das sind Dinge, da gibt es ja so viele Informationen heutzutage in allen Facebook-Gruppen, aber ich würde hier raten, sich einen guten Therapeuten zu suchen, guten, ganzheitlichen Gynäkologen auch. Gibt es wirklich einige davon? Natürlich machen die das nicht auf Kasse, das können die gar nicht, aber dann aber auch zu sagen, ja, ich bin jetzt vielleicht 41, ich wünsche mir meinem Partner, meinem neuen Partner, Partnerin, wie auch immer, heute ist ja alles möglich, ein Kind und ich möchte jetzt dieses in der nächsten Zeit schwanger werden und das als ich sag mal, ein Gesundheitsprojekt für sich selber zu betrachten, weil man kann da nur gewinnen. Ja, also das ist wirklich ein mehr Sport, sich besser ernähren, mehr schlafen, das tut sowieso jedem gut. Apropos ernähren, da ist mir noch eine Sache ganz wichtig zu sagen. Es gibt tolle Studien zum Thema Zuckerverbrauch und Ernährung. Das fand ich auch ganz krass, dass zum Beispiel die Schwangerschaft, ich glaube, es war eine schwedische Studie, die haben wir auch im Buch genannt, die Schwangerschaft, je mehr Zucker man zu sich nimmt, die Schwangerschaft in die weitere Ferne rückt. Das heißt, das fängt schon an mit einem Softdrink am Tag. Das hat ja schon recht viel Zucker, aber viele gönnen sich jeden Abend mal eine Cola oder eine Sprite oder eine Fanta oder sonst was. Kann schon eine Schwangerschaft vereiteln. Hohe Zuckerwerte haben immer eine, oder sag ich mal, Tendenz natürlich, ein hoher Blutzuckerspiegel, nicht nur für den Diabetes, aber auch je älter man wird als Frau, auch die Risiken für einen Schwangerschaftsdiabetes steigen. Und der ist zwar in der Regel reversibel, aber wer einen Schwangerschaftsdiabetes durchgemacht hat, der hat gute Chancen, dann auch später einen richtigen Diabetes Typ 2 zu bekommen. Und da sollte man gerade zu dem Zeitpunkt, unabhängig davon, mal sagen, okay, wie ist das mit meinem Zuckerverbrauch, mit meinen Kohlenhydraten? Auch da kann man ganz viel Gutes zu sich tun. Also es ist nicht nur Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, sondern wirklich auch die gesamte Ernährung mal auf den Prüfstand stellen. Ja, und wie gesagt, einerseits die sich nicht kirre machen lassen und unter Zeitdruck setzen, auf der anderen Seite aber auch nicht unnötig Zeit verplempern. Das ist tatsächlich so, aber die meisten Frauen haben tatsächlich Zeit bis gut 45, muss man sagen. Ja, also das ist nicht plötzlich so, dass da von heute auf morgen die Fertilität wegbricht, sondern die meisten Frauen in Deutschland, auch da gibt es Statistiken zu, werden erst mit 51 treten die Menopause ein. Ja, und das heißt, die Menopause heißt erlöschende Eierstockfunktion. Vorher geht da noch was. Ja, vielleicht nicht mehr so toll wie mit 22, aber grundsätzlich ist da noch was drin. Ich kenne auch einige Fälle, die mit 48 und mit 50 auf natürlichem Weg noch schwanger geworden sind. Das muss man sich überlegen, weil letztendlich ist die Zeit nach der Schwangerschaft auch nicht so einfach immer. Und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, jetzt mit drei Monaten zwei kleine Kinder zu Hause in meinem Alter. Ich glaube, wenn ich jetzt vielleicht 25 wäre, hätte ich es besser weggesteckt. Es ist schon sehr anstrengend manchmal. Man wird nicht jünger, aber grundsätzlich je besser man für sich selber sorgt, desto mehr hat das ganze Umfeld, auch die Kinder von einem.
Ja, wirklich ein schöner Schlusssatz. Und ich denke, wie gesagt, wir haben ja jetzt natürlich das Thema nur angerissen, weil Ernährung, wie du sagst, spielt natürlich
ein weites Feld,
eine gewaltige Rolle. Und da könnte man nochmal 5 Stunden über Ernährung reden. Und ist klar, weil Zucker macht fördert dann die Zellschäden durch Oxidations, durch mehr freie Radikale und so weiter und so fort. Es werden Entzündungsprozesse mit angeheizt und das ist natürlich ein ganz komplexes Thema, das wir jetzt auch diese ganze Fertilitätsseite nur angerissen haben. Und deswegen möchte ich gleich auf dein neues Buch hinweisen, wo du noch viel, viel tiefer natürlich auf alle Themen eingehst. Das heißt, Eltern werden 40 plus von dir und deinem Mann, vom Sascha. Und hat den Untertitel ein naturheilkundliches Selbsthilfeprogramm für Frauen und Männer. Und wir haben uns ja heute bewusst nur auf die Frau konzentriert, weil das Thema eh schon so komplex ist. Aber natürlich betrifft es die Männer genauso, weil es gehören eben zwei dazu, das wissen wir. Und das liegt natürlich nicht nur an der Frau, sondern auch der Mann muss was für seine Fertilität, für die Fruchtbarkeit tun. Das Buch ist ganz normal im Handel erhältlich.
Ganz
genau. Und ich kann nur jedem empfehlen. Allein das war jetzt ein kleiner Mini-Einblick und das ist ein super Buch, sehr praxisorientiert. Selbsthilfeprogramm ist wirklich das Thema. Und wer ja da nicht alleine weiterkommt, sondern noch vielleicht auch deine Hilfe in Anspruch nehmen möchte. Wie können dich denn die Zuhörer und Zuschauer am besten finden oder erreichen?
Ja, oder ich habe ein ganz gutes Netzwerk von Gynäkologen mittlerweile.
Genau.
Ich kann ja auch leider nicht alles machen und durch Corona im Moment sowieso weniger, aber grundsätzlich bin ich ganz gut über E-Mail erreichbar, über die Homepage und vermittle auch ganz gern Kontakte auch in Österreich oder in den süddeutschen Raum. Also wer da Interesse hat und einfach Hilfe braucht, kann mich einfach anschreiben. Und ansonsten, das Buch hat sehr viele Selbsthilfetipps, was man machen kann. Also es ist mir auch klar, dass nicht jeder das Geld hat, jetzt ein riesen Diagnostikprogramm zu fahren, weil auch die Privatversicherungen das auch mehr und mehr einstellen, leider. Aber wenn man daran denkt, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, auch hier in Deutschland, die Kinderwunschbehandlung kostet auch und die meisten müssen zuzahlen. Man hat 1 oder 2 Versuche, je nach Versicherung, frei oder mit einer geringeren Zuzahlung, aber dann schlägt das schon mit 6.000, 7.000 Euro zu Buche und da bleiben wir definitiv drunter mit dem Diagnostikprogramm, was wir jetzt ansprechen in dem Buch. Ne? Ansonsten wünsche ich erstmal viel Erfolg. Und es ist manchmal wirklich, es ist das Schönste in meiner Praxis wirklich, wenn ich einen Anruf bekomme oder eine E-Mail, ich bin schwanger oder wir sind schwanger. Das ist wirklich was ganz Tolles, und es ist wirklich tolle Erfahrung und freut uns beide. Also mein Mann hat, der ist derjenige, der die Zeichnung für unser Buch macht, hat da auch sehr viel zugesteuert, ich will das an der Stelle nochmal sagen. Und das ist einfach eine ganz wichtige Thematik, die ein bisschen im ganzen normalen Gynäkologenalltag untergeht.
Ja. Ja, damit vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Ich bedanke mich.
Und ich denke, wir haben sicherlich damit ganz, ganz vielen Frauen schon ein bisschen Hoffnung gegeben und wieder was, ja, wieder neue Ansatzmöglichkeiten. Und auch finde ich es klasse, dass du ein Buch dem Thema gewidmet hast, weil ich finde, das ist auch etwas, was noch viel zu kurz kommt. Ja. Und definitiv, wie wir ja schon besprochen haben, immer mehr an Bedeutung zunimmt, weil einfach die Zeit, wann man Mutter wird, aufgrund der Lebensumstände, in der wir uns befinden, einfach später werden und dass es eben einfach nicht auch die Entscheidung sein muss, Mutter oder Karriere, sondern dass ich auch beides machen kann und dass ich nicht alle meine sonstigen Entwicklungswünsche dem unterordnen muss. Ich finde, das hat auch viel mit Emanzipation und Möglichkeiten und der Gleichberechtigung zu tun. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, auch dass das Thema eine Bühne bekommt und es muss noch viel, viel mehr drüber gesprochen werden. Und deswegen finde ich es ein Riesen, also wirklich, wirklich toll, dass du dazu so einen großen Beitrag geleistet hast und dieses Buch. Ich wünsche ihm wirklich, dass es die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient hat.
Dankeschön. Ja, wenn man es überlegt, ich bin die erste Generation Frau oder meine Generation, ja, die wirklich alle Chancen hat. Die Generation meiner Mutter hat es nicht. Meine Mutter, in Deutschland war es zumindest so, bis 1976 konnte der Mann der Frau sagen, du bleibst zu Hause. Ja, du gehst nicht arbeiten. Bis 1976 in Deutschland, ja. Also es war durchaus nicht normal, dass eine Frau überhaupt ein Abitur machte. Ja, meine Mutter war Jahrgang 48. Also das muss man sich klar machen, das sind Rechte, die wir haben und auch Chancen als Frauen, die viele ungern, das wollte ich auch nicht, aufgeben und sagen, ich bleibe jetzt wie die Generation meiner Mutter und Großmutter zu Hause und mache Kinderküche Kirche, sondern nichts dagegen. Ich will das überhaupt nicht, aber wir haben heute die Wahl. Ja, wer die Wahl möchte und sagt, ich bleibe zu Hause, mache das Programm, absolut in Ordnung, aber wir müssen uns heute nicht mehr so entscheiden. Und wir leben länger, wir haben deutlich längere Lebenserwartung statistisch und deswegen ist es absolut gerechtfertigt, auch zu sagen, mit 40 oder 41, ich habe einen Kinderwunsch und wenn der Gynäkologe sagt, sind Sie irre, sofort einen Gynäkologen wechseln. Ja, gibt's ja. Die sagen, ja, hören Sie mal, da kriegen andere schon, in Ihrem Alter kriegen andere schon ihre Enkel. Man hört ja alles, ne? Nee, sucht euch dann jemanden aus, der euch dann bei dem Weg begleitet, da gibt's genug Gute.
Ja. So. Sehr schönes Schlusswort.
Ja.
Nochmal vielen Dank für deine Zeit. Es war
sehr gerne.
Wie meine
Danke.
Eine große
bedanke mich
Freude.
Bei dir. Ja, für mich auch.
Halt, 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 noch nicht ausschalten. Falls du mehr zu dieser Folge wissen möchtest, den Link zu den Shownotes findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank für deinen Support. Jeder Daumen nach oben und jedes Abo hilft uns. Wenn du jetzt an jemanden denkst, dem diese Folge sicher weiterhelfen kann, dann teile sie doch. Wenn du eine unserer vorigen Folgen anschauen möchtest, die findest du gleich hier. Also, bis zum nächsten Mal.